Ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen. Ich bin jetzt in Hannover seit 1. Juni umgezogen von Siegen in die kleine Gemeinde in Alfeld, dort südlich von Hannover, lässt herzlich grüßen. Sie hat mir extra die Grüße aufgetragen. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, die meisten kennen mich ja noch nicht. Ich bin ja ab und zu schon mal hier gewesen mit meiner Frau früher, die ist jetzt vor 1,5 Jahren heimgegangen. Und ich bin jetzt alleine selbstständig. Immer noch selbstständig, obwohl ich im Rentenalter bin, aber der Herr hat Gnade und Kraft gegeben, dass ich das noch tun darf. Ich stamme ursprünglich aus Berlin, deswegen meinen Akzent können wir vielleicht ein bisschen raushören, obwohl ich eigentlich hochdeutsch erzogen worden bin. Und ich kam 1968 zum Glauben an Jesus Christus durch das Zeugnis einer gläubigen Chinesin aus Singapur. Und mein Elternhaus war nicht im Glauben gewesen und ich bin dann gerufen worden, in die Mission zu gehen. Erst habe ich meinen ursprünglichen Beruf dann aufgegeben. Also ich habe Ingenieurwesen gelernt, Elektronik. Und als ich dann den Ruf in die Mission bekam, bin ich dann nach Schottland geschickt worden, auf die Bibelschule. Und dort habe ich meine Frau kennengelernt. War dann 4 Jahre im Missionseinsatz in Taiwan, wo ich dann auch den dortigen Dialekt gelernt hatte und dort auch predigen durfte und sollte und Bibelstunden gehalten hatte. Das ist also Hokkien-Dialekt im Chinesischen. Und aus gesundheitlichen Gründen konnten meine Frau und ich nicht mehr ausreisen. Und dann war ich dann seitdem im selbstständigen Reisepredigtdienst. Ich bin immer noch im Reisepredigtdienst. Und ich freue mich, dass ich das noch tun darf in des Herrn Gnade und euch auch hier alle sehen darf. Ich freue mich, in der großen Versammlung hier zu sein. Ich bin nicht davon abhängig, ob die Versammlung groß oder klein ist. Ich freue mich einfach, dem Herrn zu dienen. Und ich danke, dass der Herr noch die Möglichkeit schenkt und möchte der Herr uns jetzt reichlich segnen. Ja, ich habe ja ein interessantes Wort und wir wurden hier vorhin schon mal aufgeklärt, was es mit diesem Begriff Ikabod auf sich hat. Eine andere Übersetzung von diesem Wort heißt Nichtherrlichkeit, also nicht Ehre oder Nichtherrlichkeit. Oder wo ist denn die Herrlichkeit geblieben? Das ist nämlich die Frage, die sich aus diesem Wort Ikabod ergibt. Ich hoffe, dass ich laut genug spreche. Ich habe auch manchmal erlebt, dass in Gemeinden, wo ich dann war, wo keine Verstärkeranlage war, dass ich dann meine Stimme ein bisschen erhoben hatte und da konnten doch alle noch verstehen. Ja, das ist ja für die Verkündiger immer so, dass sie dann sich darauf einstellen müssen, ob die Gruppe klein ist oder groß ist oder ob man dann auch mal ohne Mikrofon spricht. Spurgeon hat ja immer ohne Mikrofon gesprochen, das gab es ja damals noch nicht. Und er hat sich den Platz ausgesucht, dort wo die Akustik am besten war. Hat er erst in den Kanzel dahingestellt, wo die Akustik für den großen Raum, manchmal bis zu 3000 Leute, am besten war. Und jeder konnte es verstehen. Das ist auch Gnade Gottes. Wir wollen uns mal dem Text zuwenden, der uns heute begleiten darf, aus 1. Samuel Kapitel 4. 1. Samuel Kapitel 4. Es geht ja eigentlich um das ganze Kapitel. Und ich will das mal kurz noch lesen. Ich habe die Übersetzung von Schlachter 2000 hier. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Und Israel zog aus in den Kampf den Philistern entgegen und lagerte sich bei Ebenezer. Also bis hierher hat der Herr geholfen, das ist dieser Begriff, der dann diesem Ort gegeben worden ist. Die Philister aber hatten sich bei Afek gelagert und die Philister stellten sich in Schlachtordnung auf gegen Israel. Als aber der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel von den Philistern geschlagen. Und sie erschlugen aus den Schlachtreihen im Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns herholen, so wird er in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn der Heerscharen, der über dem Cherubim thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, so dass die Erde erbebte. Als aber die Philister diesen Schall des Jauchzens hörten, sprachen sie, was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, dass die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen, Gott ist in das Lager gekommen. Und sie sprachen, wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. So seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Und da kämpften die Philister, und Israel wurde geschlagen, und jeder floh in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß, da aus Israel 30.000 Mann Fußvolk fielen. Und die Lade Gottes wurde weggenommen. Die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinehas kamen um. Und da lief ein Benjaminiter aus den Schlachtreihen weg und kam am selben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Haupt gestreut. Und als er hinkam, siehe, da saß Eli auf dem Stuhl an der Seite des Weges und hielt Ausschau, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als nun der Mann in die Stadt kam und Bericht brachte, da schrie die ganze Stadt auf. Und als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er, was ist das für ein Lärm? Und da kam der Mann schnell und berichtete es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren starr, sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber der Mann sprach zu Eli, ich komme aus dem Schlachtfeld. Ich bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Er aber sprach, wie steht die Sache, mein Sohn? Da antwortete der Bote und sprach, Israel ist vor den Philistern geflohen und das Volk hat eine große Niederlage erlitten. Und auch deine beiden Söhne Hophni und Pinehas sind tot. Und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor und brach das Genick und starb. Denn er war alt und ein schwerer Mann. Er hatte aber Israel 40 Jahre lang gerichtet. Aber seine Schwiegertochter, die Frau des Pinehas, stand vor der Geburt. Als sie nun das Geschrei hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot seien, da sank sie nieder und gebar, denn es überfielen sie ihre Wehen. Aber als sie aber im Sterben lag, sprachen die Frauen, die neben ihr standen, fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nichts und beachtete es nicht. Und sie nannte den Knaben Ikabod und sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen worden ist oder war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach wiederum, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Ja, und das ist das Thema, womit wir uns dann beschäftigen dürfen. Wir werden natürlich im Laufe dieser Betrachtung nicht jede Einzelheit uns anschauen. Es ist aber so, dass ich normalerweise auch in der Verkündigung möglichst am Text bleibe und dann auch dann den Text vertiefe. Eigentlich ist es immer schön, wenn wir fortlaufende Textbetrachtungen haben. Das habe ich in der Gemeinde in Siegen, wo ich 7 Jahre lang bis zum Sommer dieses Jahres gedient habe, immer fortlaufende Textbetrachtungen behandelt. Also ob das die Thessalonicher Briefe waren, die Bergpredigt und verschiedene andere Themen. Und das ist auch das, was Dr. Martin Lloyd-Jones in England vor 70, 80 Jahren praktizierte, bis in die 60er Jahre hinein. Er war der Mann, der eigentlich auch sich auf die fortlaufende Textbetrachtung stützte und damit einen großen Segen auch in England ausübte. Dr. Martin Lloyd-Jones, nur am Rande zu erwähnen, hat nie eine Bibelschule besucht, aber er war ein Arzt. Und er hat sich ganz hingegeben, dem Herrn zu dienen. Und da lag ein großer Segen drauf. Das nur mal am Rande, weil ich denke, die fortlaufende Textbetrachtung ist ein großer Segen für alle. Aber hier kommen wir zu einem besonderen Abschnitt, der uns auch tief mal besonders bewegen darf. Es ist eine persönliche Bilanz, die man auch ziehen darf, wenn man sich das Leben des alten Eli und auch der beiden Söhne von Eli mal anschaut, Hophni und Pinehas. Und wir werden daran erinnert, wir haben auch Höhen und Tiefen in unserem Leben. Und manchmal fragt man sich, wenn irgendwas schief läuft, ja, woran liegt das? Welche Ursache hat denn das? Und das ist genau der Grund, warum wir uns auch mit diesem Thema hier beschäftigen. Warum erleben wir heute in dieser Zeit so wenig Erweckungen? Warum bleiben Erweckungen aus? Ich habe mal letztens einen Bericht gehört von China, wo eine sehr scharfe Verfolgung wieder eingesetzt hat, seit der Corona-Krise auch. Gemeinden werden zerstört, Untergrundgemeinden werden aufgelöst. Und da hat ein Pastor gesagt, bei uns wächst die Gemeinde. Im Untergrund, in der Verfolgung. Da ist Erweckung im Gange, mitten in schwerster Verfolgung. Ja, und dann ist die Frage der Endzeit auch, Jesus hat nicht vorausgesagt, dass es nochmal in der Endzeit eine große Erweckung weltweit gibt, sondern dass es Verführung gibt und dass es auch einen Rückgang gibt. Viele vom Glauben abfallen, das ist auch vorausgesagt. Und es geschieht in unserer Zeit. Wir werden an die Zeit Noahs erinnert, hat Jesus auch gesagt in seiner Endzeitrede, dass sie aßen und tranken und freiten und heirateten und ließen sich verheiraten, bis die Sintflut kam. Und sie achteten nicht darauf. Und das Nichtachten ist ein Problem unserer Zeit. Und sie wurden alle dahin gerafft, weil sie auf das, was Noah vorbereitet hat, nicht nur mit dem großen Schiff, mit der Arche, sondern auch überhaupt durch seinen Predigt. Er war ja ein Prediger der Gerechtigkeit und sie hörten nicht auf ihn. Jahrelang nur 8 Personen gerettet. Und dann hat der Herr einen Neuanfang gegeben. Wir werden an die Zeit erinnert, wenn eine dramatische Situation auch im Volk Israel eintrat, und das war hier auch eine Situation, wo es immer weiter bergab ging, auch in Israel. Die ganze Geschichte Israels, sowohl vor der Teilung in Nordreich und Südreich als auch danach, war eine Zeit des stetigen Niedergangs. Und man muss sich heute mal fragen, ist das nicht in unseren Gemeinden, in den Gemeinden Gottes und das, was sich Kirche nennt, nicht auch zu sehen? Ein stetiger Niedergang? Die Gemeinden werden kleiner und viele Gemeinden sterben aus aufgrund von Überalterung. Oft fehlt es an jungen Menschen, die dann dazukommen möchten. Die möchten meistens dann mehr ihren Spaß haben. Da muss unbedingt dann irgendwo Schlagzeug in der Ecke stehen. Da muss viel Tanz und Trombola und was alles da sein. Ich habe das in Berlin erlebt, in der Gemeinde, wo ich früher mal zum Glauben kam. Da fing das an, die Jugend wollte dann rauchen, wollte ihren Spaß haben, wollten Fasching feiern und alles Mögliche, wollten sogar Matratzen im Jugendraum haben, damit sie sich dahin fläzen können mit ihren Freundinnen zusammen. Und das war alles schon damals in den 70er Jahren. Und dann musste ich die Gemeinde verlassen, aus diesen Gründen. Der Niedergang der Gemeinde ist ein Zeichen für unsere Zeit und wir werden an den Niedergang Israels von damals erinnern. Und Gottes Handeln ist aktiv auch in unserer Zeit zu sehen. Israel war ein auserwähltes Volk und die Heiden, und sollte sich nicht mit den Heiden vermischen und auch nicht den Heiden gleichstellen. Aber sie hatten ja dann nachher einen König haben wollen, wie die anderen Völker auch. Und das hat den Samuel, von dem ja hier auch in unserem Textkurs die Rede war, tief bedrückt. Und wir sehen auch im Verlauf der Geschichte Israels, wie die Herrlichkeit Gottes sich immer mehr von Israel entfernte. Die ganze Geschichte hat also einen direkten Bezug auf unsere Zeit, denn auch die Herrlichkeit in den Gemeinden lässt oft zu wünschen übrig, die Herrlichkeit Gottes. Wo ist sie geblieben? Die Heidenvölker hatten oft Israel bedroht in der Zeit der Richter. Wenn wir das Buch der Richter durchlesen, kommen wir am Ende der Richterzeit zu einem sehr traurigen Ergebnis, wo es am Ende von Richter 21, Vers 25 heißt, in jenen Tagen war kein König in Israel, ein jeder tat, was ihm recht dünkte. Das ist erschütternd. Und das ist nicht heute auch so? Jeder tat, was ihm gerade recht dünkte. Jeder tat, was ihm gerade in den Kopf kam. Was er meint, ja, so müsste es laufen. Und dann heißt es auch beim Apostel Paulus in Philipper 3, Vers 20 und 21, wenn man das nachschlägt, wie der Paulus betrübt war, über dass ihm viele nicht die Treue hielten. Und dann hat er dann auch gesagt, außer dem Timotheus sind alle anderen nur bedacht auf das Ihre, auf das Eigene. Ich muss das machen, ich muss meinen Urlaub machen, ich muss mein Vergnügen haben, ich kann auf nichts verzichten. Das ist unsere Zeit. Und zur damaligen Zeit in Israel schrieb auch der Bibelausleger Jakob Kröker vor über 70 Jahren oder 80 Jahren, so trug denn Israels Geschichte im Lauf von mehreren Jahrhunderten das Antlitz eines fast chronischen Anarchismus, ohne aber an ihm zugrunde zu gehen. Und das war sein Geheimnis. Dies richtig zu verstehen, war immer nur dem möglich, der Gottes Fußspuren auch in den schwersten Gerichtszeiten der Geschichte Israels zu entdecken vermochte. Gott in seiner Barmherzigkeit war auch während der Richterperiode größer als des auserwählten Volkes Schuld und Irrungen. Und das gibt uns immer nur einen Lichtblick. Gott ist immer noch im Regiment. Er lässt auch seine Gemeinden nicht im Stich. Gott bereitet in dieser Zeit auch des geistlichen Tiefgangs damals in Israel einen Mann Gottes zu, den Samuel, einen treuen Diener des Herrn, der ja dann auch an der Stiftshütte diente, damals auch unter Eli, der schon im hohen Alter war. Und es ist immer, wenn Gottes auserwählte Werkzeuge am Wirken sind, dann tut sich etwas, dann geschieht etwas, auch in den Gemeinden. Und wir wissen auch, dass die Hanna ja damals im stillen Gebet bei der Stiftshütte darum rang, dass ihr doch einen Sohn geschenkt würde. Und Gott hat das geschenkt. Aber es ist immer so, die Urteilsfähigkeit von dem alten Eli war weg. Und da musste Gott einen Mann schicken, einen Knaben, der ihm das Wort sagte, der ihm die Wahrheit sagte. Auch wenn es dem Knaben im Herzen vielleicht erschütterte und er am Zittern war. Dem alten Eli muss ich das sagen, was Gott mir gesagt hat? Und das war ja dann auch der Missbrauch im Heiligtum Gottes. Eli hat ja über 40 Jahre dort an Silo gedient, als hoher Priester. Und er hatte es nicht für nötig geheißen, seine Söhne aus den Ämtern herauszuholen, wo sie sich schwer versündigten. Die beiden Söhne waren untauglich für das Amt, das ihnen übertragen war. Sie hatten es alles missbraucht. 1. Samuel 2, Vers 12 heißt es, aber die Söhne Elis waren böse Buben, hatten eine böse Gesinnung. Sie fragten nicht nach dem Herrn. Genau übersetzt heißt es einmal, die Söhne Elis waren Söhne Belials. Und Belials Hinweis auf den Satan selbst. Sie waren Satansdiener. Und ich muss sagen, es gibt heute viele Pastoren, nicht nur Pastoren, auch Bischöfe und andere, die ausgesprochene Satansdiener sind. Gerade in England zum Beispiel gibt es sehr viele Pfarrer auch, die gleichzeitig in einer Loge sind, in einer Freimaurerloge. Das passt überhaupt nicht zusammen, aber es ist so. Leider sehen wir das in unserer Zeit, dass es immer mehr bergab geht, auch unter dem Volk Gottes, in allen Ländern. Das heißt auch dort von den Söhnen Elis ebenfalls weiter, sie erkannten den Herrn nicht, noch wie der Priester mit dem Volk verfahren sollte. Sie waren ungläubig, sie missbrauchten den Dienst am Heiligtum, sie verachteten das Gesetz Gottes, auch das Opfer des Herrn, und hatten sich einfach nur bedient und ihren Spaß gehabt. Und wie ist es heute? Mit manchen Pastoren, mit manchen Predigern, mit manchen Pfarrern, Geistlichen, die also den Dienst missbrauchen, zu ihrem eigenen Vergnügen, zu ihrem eigenen Nutzen. Manche sehen diesen geistlichen Dienst nur als Job an. Man hat eben einen Beruf, irgendeinen Beruf, aber die waren nie berufen gewesen. Und das ist die Tragik unserer Zeit. Spurgeon hat einmal gesagt, er würde nie jemand auf seiner Kanzel predigen lassen, der nicht vom Herrn dazu berufen ist. Das ist eine engere Auswahl natürlich, aber es ist gut so. Und wie verhalten sich heute die Diener am Wort Gottes? Man muss mal hinter die Kulissen schauen. Und viele betrügerische Irrlehren verbreiten sich auch noch in unserer Zeit. Es ist eine Parallele zu dem, was damals in Israel geschah. Und dann kam das fortgesetzte Sündigen. Und wenn man dann denkt, in unserer Zeit, das betrifft uns nicht mehr, dann sagt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 10, Vers 26 bis 31 sehr ernste Worte. Ich habe noch nie von jemandem das mal als Predigt gehört. Ich habe darüber gepredigt, aber andere habe ich noch nicht gehört, dass die mal darüber predigen. Hebräer 10, Vers 26 bis 31. Denn wenn wir mutwillig sündigen, also vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und Feuereifers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses missachtet, muss er ohne Erbarmen auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin sterben. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der da sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir wissen aus der Geschichte, auch Israels in der Wüstenwanderung, wie die Söhne Aarons, die beiden Nadab und Abihu, mit fremdem Feuer in die Stiftshütte gingen und meinten, da könnten ein Opfer bringen. Und der Herr hat mit Feuer geantwortet und sie gerichtet. 1. Samuel 2, Vers 17 heißt es dann von den Söhnen Elis weiter: Darum war die Sünde der Jünglinge sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten das Speisopfer des Herrn. Und die missbräuchlichen Zustände werden dann auch im Kapitel 2, Vers 22 und 23 nochmal vertieft. Es blieb aber auch dem alten Eli nicht verborgen. Eli aber war sehr alt und erfuhr alles, was seine Söhne in ganz Israel taten. Und dass sie sich mit den Weibern vergingen, die vor der Tür der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Und er sprach zu ihnen: Warum tut ihr solches? Denn ich vernehme von dem ganzen Volk euer böses Handeln. War das alles nur ein ermahnendes Wort und dann nichts weiter? Das ist ja das Problem, dass man heute auch in den Erziehungen und der Kinder nicht mehr durchgreifen darf. Oder in den Gemeinden auch keine Gemeindezucht mehr gibt. Mal ein Wort, jawohl, schön ein Wort, aber wo gibt es heute noch, dass man wirklich mal durchgreift? Eli hätte durchgreifen müssen. Er hätte seine Söhne absetzen müssen. Er hätte vielleicht sogar den jungen Samuel beauftragen müssen. Du stehst jetzt an der Stelle meiner Söhne und du sollst den Dienst übernehmen. Keines dieser Handlungen war beim alten Eli zu sehen. Es lag ihm eigentlich eine große Pflicht auf. Dann kam ein Mann Gottes, auch im Kapitel 2 wird davon berichtet, zu dem alten Eli, Vers 27 bis 36. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: So spricht der Herr, habe ich mich nicht deines Hauses Vaters offenbart, als sie noch beim Hause des Pharaos in Ägypten waren? Ja, ich habe mich da selbst von allen Stämmen Israel zum Priester erwählt, so dass er auf meinem Altar opfere, Räucheropfer anzünde und das Ephod vor mir trage. Und ich habe dem Hause deines Vaters alle Feueropfer der Kinder Israels gegeben. Warum tretet ihr denn aus lauter Bosheit meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich verordnet habe, mit Füßen? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich. Ihr messet euch von den Erstlingen aller Speisopfer meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollen ewiglich vor mir aus- und eingehen. Aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir. Sondern wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Sieh, die Zeit ist gekommen, da ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen werde, so dass in deinem Hause niemand alt werden soll. Und du wirst nur Not sehen bei allen Guten, das der Herr Israel erweisen wird. Und es wird nie mehr ein Betagter in deinem Hause sein. Ich will dir zwar nicht jedermann vom Altar wegtilgen, da deine Augen sonst verschmachteten und deine Seele vor Sehnsucht vergehen müsste. Aber alle Nachwuchs deines Hauses soll sterben, wenn sie das Mannesalter erreicht haben. Und das soll dir zum Zeichen sein, was über deine beiden Söhne Hophni und Phinehas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der tun wird, was nach meinem Herzen und nach meiner Seele ist, mit dem ich ein beständiges Haus bauen will und dass er immer da vor meinem Gesalbten wandle. Und wer von deinem Hause übrig ist, der wird kommen und sich vor ihm niederwerfen um einen Groschen und ein Stück Brot und wird sagen: Lass mich doch zu einer priesterlichen Bedienung zu, dass ich ein bisschen Brot zu essen habe. Da wurde das Gewissen des alten Elis angesprochen. Aber was ist die Folge? Wenn jemand so kommt wie der Prophet damals, dieser Mann Gottes, und ihm das genau ins Herz reinredet, welche Reaktion sehen wir beim alten Eli? Nichts. Es ist tragisch. Vielleicht sind wir ein oder zweimal schon irgendwo ermahnt worden. Wie oft muss uns Gott vielleicht ermahnen? Wie oft muss Gott zu uns reden, wenn wir was Falsches gemacht haben? Es ist doch gut, Gott meint es absolut gut mit uns. Er möchte doch, dass wir umkehren und die Sache in Ordnung bringen. Eli hatte nicht gehandelt, wie er hätte handeln sollen. Er hätte sofort sagen müssen, diesen treuen Priester, von dem der Mann gerade gesprochen hat, das ist doch sicherlich der Samuel. Den will ich jetzt einsetzen. Das wäre die richtige Handlung gewesen an dieser Stelle. Es war Mangel an Furcht Gottes. Und der Mangel an Furcht Gottes, Ehrfurcht dem Herrn gegenüber, die Furcht Gottes, die uns lehrt, alles zu vermeiden, was Gott missfallen könnte, die Sünde zu meiden wie die Pest, das ist Furcht Gottes. Und das war bei dem alten Eli nicht zu sehen. Da lernte dann der junge Samuel den Herrn kennen und Gott offenbarte ihm eines Nachts, auch wo der Herr zu ihm sprach, und durch Samuel redete Gott noch einmal zum alten Eli. Und das war wieder ein ernstes Gerichtswort, war sein letzter Bußaufruf an den alten Eli. Eli hatte zwar eingestanden, jawohl, Gott hat geredet, aber er ließ alles unverändert. Es ging einfach so weiter wie bisher. Man möchte ja keinen Ärger haben. Man möchte ja nicht seine eigenen Söhne verärgern. Jesus hat einmal gesagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Tochter und Sohn mehr liebt als mich, ist auch nicht meiner wert. Sind das nicht Worte, die wir auch berücksichtigen müssen in der Nachfolge? Jesus an allererste Stelle setzen. Vor allem. Vor Familie, vor Freunden, vor Verwandten, Bekannten. Ja, vor unserem eigenen Ich. Das Ich muss auch unter das Kreuz. Gott ermahnte also zwei- oder dreimal, wie auch im Buch Hiob, das in Kapitel 33, Vers 29 heißt. Und es ist höchst gefährlich, wenn wir den Ermahnungen Gottes aus dem Weg gehen. Irgendwann schaltet Gott das Licht wieder aus, was uns aufgegangen war. Und dann ist keine Rettung mehr möglich. Wenn Gott das Licht ausschaltet, ist es vorbei. Wir sollten also nicht es darauf ankommen lassen, dass wir Gott so lange herausfordern, bis dann auf eines Tages unsere Verbindung zu Gott abgebrochen ist. Wir dürfen nicht mit der Gnade Gottes spielen. Es ist immer das Reden Gottes, was uns ja zu ihm hinzieht, damit wir unser Leben mit ihm wieder in Ordnung bringen, damit wir unser Leben mit ihm neu gestalten, vielleicht Dinge aus unserem Leben entfernen, die uns vorher daran gehindert haben, eine enge Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Manchmal merken wir, irgendwas bremst in unserem Leben. Irgendwas ist dann ein Hindernis im persönlichen Umgang mit Gott. Und das muss eben herausgetan werden. Da müssen wir aufräumen. Und manche Bücher schmeißt man dann raus, die man vorher noch lieb gehabt hatte, weil man denkt, ja, das hat doch die Oma mir noch geschenkt oder was noch alles. Oder da ist irgendeine interessante Geschichte da drin, die völlig daneben liegt. Irgendwelche esoterischen Sachen und andere Sachen. Raus damit mit diesen Dingen. Wir müssen aufräumen lernen. Aufrichtig Buße, bevor es zu spät ist. Leonard Ravenhill, ein Erweckungsprediger aus den 50er Jahren, hat 1959 in einem Büchlein mit dem englischen Titel Why Revival Tarries, Übersetzung, warum Erweckung zurückgehalten bleibt, folgendes mal gesagt über das Problem, was da zurückhält. Das Buch gibt es übrigens jetzt auch schon im Deutschen mit dem Titel Immer noch ein Tal voller Knochen. Und es ist ja Zeit, dass ich das Gericht anfange am Hause Gottes, wie es Petrus auch sagt im 1. Petrus 4, Vers 17. Das Erste, was Leonard Ravenhill dort zum Ausdruck bringt, ist, die bibelgläubigen Christen leben zu wenig ewigkeitsbewusst und haben ihre erste Liebe zu Gott verlassen. Man denkt an Offenbarung 2, die Gemeinde von Ephesus. Man beschwichtigt die Sünde und er widersetzt sich hier aber nicht. Zweitens, die Evangelisation ist zu sehr geschäftstüchtig organisiert. Es geht ums Geld, mehr als um die Seelen der Menschen. Es geht um Zahlen, nicht um tiefgreifende Buße und Erneuerung. Das Dritte, was er dann schreibt, das Evangelium ist zur Billigware verkommen. Es geht nur noch nach dem Geschmack der Leute, was sie gerne hören, sehen und genießen wollen. So läuft dann auch die Musik. Das Podium entartet zur Schaustellung von unseren Talenten und der Mode. Das Evangelium wird zur Unterhaltung und zum Spaß. Die Liebe zur Welt hat die Gemeinde erobert. Man denkt nur an das Willow Creek Konzept mit der Wohlfühlkirche und dem erlebnisorientierten Gottesdiensten. Und ich habe bei Willow Creek immer gesagt, Willow Freak, ein englisches Wort für Freak, ist also einer, der ein bisschen durchgedreht ist, durchgebrannt ist. Viertens, Erweckung bleibt wegen der Gleichgültigkeit der Gläubigen aus, denen ihr Wohlstand und ihr genussvolles, ruhiges Leben mehr am Herzen liegt, als das ewige Los verlorener Sünder um sie herum. Manchmal entdecken wir uns selber bei diesen Worten hier. Fünftens, Erweckung wird verhindert wegen Angst und Menschenfurcht und falscher Kompromisse. Die Sünde wird nicht mehr benannt oder geahndet. Und als der bekannte Bibellehrer und Pastor John MacArthur in den USA einmal gefragt wurde, was das Geheimnis sei seines Gemeindewachstums, hat er nur gesagt, wir praktizieren Gemeindezucht. Hochinteressant. Sechstens, Mangel an Gebetseifer und Herzensbürde für verlorene Sünder ist eine der schwerwiegendsten Hindernisse zur Erweckung, schreibt Ravenhill. Wo werden noch ernsthaft Tränen für die verlorenen Sünder und den traurigen Zustand der heutigen Gemeinden verweint? Und wie sieht es überhaupt in den Gebetsstunden aus? Das nur am Rande mal zu erwähnen. In Schottland habe ich etwas erlebt mit meiner Frau damals, sie kam ja aus Schottland, wo die Gebetsstunden bis zum letzten Platz krachenvoll waren. Da waren bis zu 300 Leute im Gebet zusammen. Eine Stunde lang wurde gebetet. Und die Bibelstunde war auch so voll. Und selbst vor dem Gottesdienst hatten sich Geschwister zusammen eingetroffen in dem sogenannten Bellroom, das ist der ehemalige Glockenraum, der wurde als Jugendschauraum umgebaut. So ungefähr von der Größenordnung von 20 Quadratmetern. Und der Raum war bis zum letzten Platz voll. Die saßen alle auf dem Boden, hatten auf Knien. Und die Treppen runter haben sie sogar auch noch gesessen. Vor dem Gottesdienst. Eifrig gebetet. Und man hat das gespürt. Der Segen Gottes war ausgegossen damals. Ich werde die Predigten nie vergessen, die ich damals hörte. Und dann schließlich auch bleibt Erweckung aus. Siebtens, weil man Gott die Ehre raubt, die ihm allein gebührt. Manch einer klopft sich auf die Schulter und denkt, ah, das habe ich großartig gemacht. Kam jemand mal zu Spurgeon, eine Frau, oh, Sie haben wieder so herrlich gepredigt heute. Und Spurgeon sagte, das hat mir der Satan eben auch gerade gesagt. Ja, die Ehre beim Herrn lassen. Nun, die Folgen der geistigen Verstocktheit sind hier in unserem Text zu sehen. Damals war dieser Krieg ausgebrochen mit den Philistern. Erst kamen 4.000 Menschen um von den Truppen. Und dann meinten sie, ja, wir müssen unbedingt jetzt Gott in unsere Mitte holen. Das war wie eine Reliquie, die man meint dann zu holen, die Bundeslade herauszuholen. So wie manch einer vielleicht dann die Hostie, wie man in der katholischen Kirche das pflegt, dann durch die Straßen trägt und meint dann dieser kleine Hostie, also in der Monstranz, das wäre Jesus, muss sich dann verbeugen. Und dann wäre der Segen Gottes da, wenn man so ein Bild durch die Gegend trägt. Das war Aberglauben, wie man mit der Bundeslade umgegangen war. Aber es war keine Buße da. Es war keine Umkehr da. Man meinte, wir könnten doch einfach diese wunderbare Bundeslade vorwegtragen und dann haben wir automatisch den Sieg. Und in manchen Gemeinden wird dann gesungen, ja, Gott ist gegenwärtig. Wir kennen das wunderbare Lied. Aber ist er wirklich gegenwärtig? Ist Gott wirklich da? Das ist die Frage. Einmal bei der Gemeinde von Laodicea wird in Offenbarung 3 ja auch gesagt, dass Jesus draußen stand und nochmal an der Tür anklopfte. Er war nicht mehr in der Gemeinde, er war draußen. Und manch eine Gemeinde sieht so aus wie Laodicea heute. Manchmal meint man, man müsste ja die Bibel offen auf dem Altar auflegen. Und wenn die Bibel offen aufgeschlagen auf dem Altar liegt, dann ist der Segen Gottes da. Ich habe einmal erlebt in Berlin damals, wo ich auch da in einer Gemeinschaft gepredigt hatte. Und dann kam nach dem Gottesdienst eine Schwester auf mich zu. Oh, der Segen Gottes fehlt dir heute. Ich sagte, woran liegt das? Was meinst du denn? Ja, ich habe vergessen, die siebenarmigen Leuchter anzuzünden, die Kerzen. Das war ihre Vorstellung, dass der Segen Gottes dann auf einmal fehlte. Man merkt, wie fleischlich das ist, wie irdisch das ist. Und viele denken auch, der Segen Gottes liegt nur an dem Äußeren, wenn wir da die richtige Handlung haben oder die richtige Haltung haben oder die richtige Kleidung gerade tragen oder dergleichen. Man stützt sich zu sehr auf das Äußere, obwohl das Herz ja oftmals eine Mördergrube ist. Aber natürlich, das Äußere darf man nicht vergessen. Man darf natürlich nicht jetzt mit zerrissenen Jeans meinte, ist ja egal, da kann ich auch zum Gottesdienst gehen. Ne? Das ist aber nicht zur Ehre Gottes. Gottes Gegenwart ist dort wirksam, wo das Volk Gottes sich einmütig, demütig und in Bußbereitschaft versammelt. Ganz einfach und schlicht. Gott wohnt in den Herzen derer, die den Herrn wirklich von Herzen lieb haben. Das ist die Entscheidung. Von den Herrn vom Herzen lieb haben. Und das tun, was er uns im Herzen aufträgt. Nicht, was ich will, sondern was er will. Nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern für den, der uns so teuer erkauft hat mit seinem kostbaren Blut. Und da ist die Gemeinde dann in der Erfahrung, dass Gott gegenwärtig ist. Aber wenn das Volk in Sünden verstrickt ist, dann braucht man sich nicht zu wundern. Egal welches heilige Ritual man noch durchführt, dann ist Gott nicht mehr da. Nicht mehr gegenwärtig. Egal wie man das Evangelium meint, noch verkündigen zu können. Wenn man weiterhin in Sünde lebt, dann zieht sich Gott zurück. Und dann werden alle möglichen Tricks angewandt. Wir müssen irgendwie noch ein bisschen nachhelfen. Das reicht nicht aus. Wir müssen neue Methoden anwenden, damit die Leute dann doch noch bekehrt werden. Aber wenn die Sünde nicht bereinigt wird, dann nützt gar nichts mehr. Und das ist die Tragik, dass man meint, weil eben es nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich bei den alten Erweckungspredigern ging, dann muss man eben irgendwie nachhelfen. Aber man ist nicht bereit, aufzuräumen. Und das ist die Tragik unserer Zeit. Die Kraft wird verleugnet. Und das ist die traurige Erfahrung, die ich in vielen Kreisen erlebt habe. Eine geistlose und kraftlose Christenheit sucht heute Ersatzkräfte aus. Aus dem Reich der Finsternis werden Anleihen gemacht, um jetzt das Evangelium saftiger zu machen, um es geschmacklich etwas anzuregen. Und dann die Bundeslade, als sie in die Mitte der Philister, Mitte Israels getragen wurde, haben sie alle gejubelt. Und dann kam eine große Niederlage Nummer 2. Gott hat sich nicht dazu bekannt. Gott war nicht dabei, als die Bundeslade rausgetragen wurde. Und dann kamen nochmal 30.000 Männer um. Eine furchtbare Niederlage. Und die Bundeslade kam in die Hand der Philister. Es war ein Schock für alle. Und die beiden Söhne Elis starben ebenfalls. In Jesaja 30 haben wir ein sehr ernstes Wort in Bezug auf diese Zusammenhänge, wo es auch um Israel geht. Vers 8 bis 15, Jesaja 30. So geh nun hin und schreib es ihnen vor auf eine Tafel und zeichne es in ein Buch, dass es bleibe für und für ewiglich. Denn es ist ein ungehorsames Volk und verlogene Kinder, die nicht hören wollen das Herrn Gesetz, sondern sagen zu den Sehern, ihr sollt nicht sehen, und zu den Schauern, ihr sollt es nicht schauen, die rechte Lehre. Predigt uns aber sanft. Das passt genau in unsere Zeit. Ne? Schaut uns Täuscherei, weicht vom Wege, geht aus der Bahn, lasst den Heiligen Israels aufhören bei uns. Mit anderen Worten, lasst uns mit eurem Gott in Ruhe. Wir wollen machen, was uns gefällt. Wir brauchen Gott nicht mehr. Das war Israel damals und das passt auch in sehr vielen Situationen unserer Zeit hinein. Und darum spricht der Heilige Israels damals auch zu Jesaja weiter, weil ihr dies Wort verwerft, Israel, und verlasst euch auf Frevel und Mutwillen und trotz darauf, so soll euch solche Untugend sein wie ein Riss an einer hohen Mauer, wenn es beginnt zu rieseln, die plötzlich unversehens einfällt und zerschmettert. Wie wenn ein Topf zerschmettert würde, den man zerstößt und nicht mehr schont, so dass man von seinen Stücken nicht eine Scherbe findet, darin man Feuer hole vom Herd oder Wasser schöpfe aus einem Brunnen. Denn so spricht der Herr, Yahweh, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Das ist die traurige Bilanz damals und eine Bilanz, die man heute in vielen Kreisen beobachtet. Zur Zeit Josuas musste das Volk Israel wegen einer kleinen Sünde, die der Achan begann, wegen dieser kleinen Sünde eine furchtbare Niederlage erleiden. Ein hartes Gericht kam über Achan und seine Familie. Und warum Gott manchmal so hart ist, ich denke, hat man sich schon mal Gedanken gemacht, wie das ist im Neuen Testament? Man sagt ja, ach, der Gott des Alten Testaments ist ein scharfer Gott, ein harter Gott, ist ein richtender Gott. Aber im Neuen Testament ist ja nur ein liebender Gott. Und wie steht es mit Ananias und Sapphira, als sie den Heiligen Geist belogen hatten und als Petrus sie zur Rechenschaft zog? Sie sind tot umgefallen. Stellt man sich mal vor, wenn Gott heute so eingreifen würde wie damals, dann würden viele Pastoren heute ins Gefängnis kommen, wegen Mord. Aber Gott hat doch damals gerichtet. Wir müssen also Gott nie herausfordern. Es kam ein entronnener Krieger damals nach Silo zurück, aus den Schlachtreihen. Und dann fragt man sich, der arme Mann, der war also ein Kennzeichen dieser Niederlage. Sein Gewand zerrissen, Erde auf seinem Haupt. Der sollte die Botschaft bringen, wir haben verloren. Wir sind am Ende. Und dann war es so, dass erstmal in die Stadt reinkam, ein riesiges Geschrei. Niederlage hat sich rumgesprochen. Und der Schrecken dann, als da ihr alte Eli hörte, nicht nur, dass seine Söhne umgekommen waren, sondern dass die Bundeslade in die Hände der Feinde geraten ist. Und deswegen dieses Geschehen, wo dann die Schwiegertochter vom alten Eli in Geburtswehen lag und dann einen Sohn bekam. Und dann dieser neue Name, dieser passende Name damals, Ikabod. Wo ist die Herrlichkeit geblieben? War eine andere Übersetzung von diesem Wort Ikabod. Die Herrlichkeit oder Nichtherrlichkeit. Es ist nicht mehr herrlich. Und das ist eben die Tragik damals gewesen, dass die Herrlichkeit Gottes sich aus Israel entfernt hatte. Später beim Propheten Hesekiel lesen wir noch eine ähnliche Geschichte aus der Zeit, wo der Jerusalemer Tempel noch stand, kurz vor seiner Zerstörung. Und dass dann der Hesekiel aus dem Exil heraus eine Vision bekam und sah, wie die Herrlichkeit Gottes sich vom Tempel entfernte. Als Gericht über eine gerichtsreife Nation. Erst entfernt sich Gott und dann erfolgt das Gericht. Nun, Erweckung schenkt Gott nur dann auf dem Weg einer echten Beugung vor dem Herrn. Wenn Jesus sagt bei Laodicea, sieh, ich stehe vor der Tür, tue Buße, geh in dich. Ich will dir Augensalbe geben, ich will dir helfen. Es ist immer der Weg der Einsicht und des Anerkennens, jawohl, Gott hat recht, vollkommen recht. Er sieht mein Leben, er sieht alles, was ich denke, was ich tue, was ich gesagt habe. Es ist nichts vor ihm verborgen. Und wir müssen einfach Bilanz ziehen und sagen, ja Herr, wenn mein Leben nicht so ist, wie du es möchtest, dann schenk mir Gnade, dass ich Buße tun kann. Aufrichtig umkehren zu Gott, aufrichtig mein Leben mit ihm in Ordnung bringen. Und das ist der Weg der Erlösung auch. Wir können nicht einfach das Evangelium predigen ohne Buße. Es gibt nur den Weg zu Jesus Christus über die aufrichtige Einsicht, jawohl, ich habe gesündigt. Ich bin auch ein Sünder. Wir sind alle wie Sünder. Und wer hat nicht vielleicht geweint an dem Tag, wo er erkannte, ich bin doch ein elender Sünder, ich bin das gar nicht wert, die Gnade Gottes zu erleben. Geweint über die eigene Schuld, geweint über die eigenen Sünden. Und das ist immer großartig, wenn Gott eingreift. Und deswegen ist es auch Gnade Gottes. Ich hatte jetzt diese Woche erlebt, war ein Treffen von Schwestern zusammen und ich wurde auch mit eingeladen. Ich war der einzige Bruder dabei. Und da hat eine Schwester nach der anderen aus ihrem Leben erzählt, wie sie bitterlich geweint haben an dem Tag, wo sie erkannt haben, dass sie Sünder sind und zum Glauben fanden. Bitterlich geweint über die eigene Sünde. Und das ist echt, wenn es vom Herzen kommt. Wenn wir wirklich aufrichtig alles in Ordnung bringen. Und dann greift Gott wieder ein. Er will uns ja Segen schenken. Er will ja uns auch Erweckung schenken. Erweckung fängt im Herzen an. Erweckung fängt da an, wo Gott uns aufzeigt, wie es mit uns aussieht. Aber damals war in Israel auch das, wo Jesus auf diese Welt kam und dann in Israel seinen Dienst ausführte. Er kam in sein Eigentum, heißt es in Johannes 1, Vers 11 und 12. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann gibt es einen Zusatz, und der ist wichtig für uns. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Oder zu werden, die an seinen Namen glauben. Jesus kommt auch bald wieder. Und will uns auch vorbereiten auf eine schwierige Zeit, bis es dann soweit ist. Und wir leben in einer schwierigen Zeit. Und es gibt in anderen Ländern so scharfe Verfolgung, wie auch im Iran. Ich habe etliche Iraner schon getauft in der Vergangenheit, die geflüchtet sind aus dem Iran und dann hier zum Glauben gefunden hatten und teilweise auch im Iran schon zum Glauben gefunden hatten. Und ich bin dem Herrn dankbar für jede Seele, die noch zum Herrn findet. Und wie viel Segen dort in den Gemeinden auch zu sehen ist, die in größter Verfolgung sich befinden, die große Nöte haben. Vielleicht ist es auch ein Weg Gottes, uns zu ihm zu ziehen, wenn wir Nöte haben, wenn wir Probleme vorfinden, wenn uns vielleicht die Bedrängnis kommt. Und ihr seid ja hier aus dem, ich sag mal Mitteldeutschland, mit dem anderen Wort, aus einer Zeit, wo hier in der ehemaligen DDR auch Verfolgung war. Im Westen war das nicht so. Und die interessante Weise ist, dass die chinesischen Christen sagen, die beten für uns hier und sagen, die Verführung ist viel gefährlicher als die Verfolgung. Und deswegen, wir im Westen sind eigentlich da weitaus gefährdeter. Ich komme ja aus West-Berlin und ich habe dann den Mauerbau noch erlebt und auch den Abriss. Ja, weil dann doch damals der Honecker noch sagte, die Mauer wird noch 100 Jahre stehen. Und dann hat man so in der Karikatur dargestellt, wie der Mielke und der Honecker zusammen saßen auf einer Bank und hinten war schon der Abriss der Mauer. Und dann sagte der Mielke zum Honecker, du, deine 100 Jahre sind aber ziemlich kurz geraten. Verführung ist viel gefährlicher als Verfolgung. Wir sollen keine Angst haben vor der Verfolgung, aber wir sollen aufpassen, da ist eigentlich die größte Gefahr für uns vor der Verführung. Und wenn wir Tränen echter Buße verweinen, dann werden wir Segnungen haben. Reichlich Segnungen. Männer wie Martin Luther, wie Jakob Spener, wie John Wesley, Jonathan Edwards, alles Gottes Männer, George Whitfield, Charles Spurgeon, Ter Stegen, Ludwig Hofacker, Fritz Binde, Wilhelm Busch, Martin Lloyd Jones, ich könnte noch viele Namen dazu nennen, die alle im reichen Segen gearbeitet haben, gewirkt haben. Und auch dieser Aidan Wilson Tozer in den USA, durch dessen Bücher ich tief zu Gott weiterfinden durfte, hindurchdringen durfte. Vieles, was ich vorher noch nicht erkannte, wo ich auf dem Missionsfeld war und dann plötzlich die Bücher von Tozer in die Hand bekam, ich merkte, der Mann hat recht. Es sieht schlimm aus in der westlichen Welt. Mit dem Glauben an Jesus. Wir wollen also Sorge tragen, dass Gott seine Herrlichkeit nicht von uns wegzieht, sondern dass sie erhalten bleibt. Und alles, was ein Bremsklotz in unserem Leben ist, wo die Herrlichkeit zurückgehalten wird, dass dieser Bremsklotz aus unserem Leben entfernt wird. Und dass Gott auch in unseren kleineren Kreisen hier und da noch Erweckung schenkt. Er schenkt es noch. Es werden die Letzten noch hinzukommen. Es muss die Vollzahl aus den Heiden eingehen. Möge der Herr auch an dieser Stätte seinen Segen schenken. Amen. Ich möchte noch ein Schlussgebet sprechen. Herr Jesus, du hast uns diese Worte vorgelegt, die wir jetzt bewegt haben. Damals, wo Israel auch in schwerer Schuld stand, wo du deine Herrlichkeit zurückgezogen hast, wo sie davongewichen war. Und wir stehen in einer Zeit, in dieser modernen Zeit, wo es wieder die größte Gefahr für die Gemeinde Jesu ist, dass du deine Herrlichkeit zurückziehst, weil deine Gemeinde nicht bereit ist, Buße zu tun. Ach Herr, schenke uns allen eine echte, tiefgreifende Gottesfurcht, eine tiefgreifende Hingabe an dich, der du allein würdig bist. Du hast so viel an uns getan. Du hast dich selbst aufgeopfert. Du bist den alleruntersten Weg gegangen, hast dich am Kreuz für unsere Sünden hinrichten lassen. Und Herr, wir nehmen das oft zu selbstverständlich und zu leicht. Herr, lass uns die Größe unserer Schuld erkennen, dass wir echt tief uns beugen vor dir und vor deiner Majestät. Und lass uns in rechter Gottesfurcht leben, dich zu verehren, dass unser Leben nur dazu da ist, dass du in uns Gestalt gewinnst. Amen.